Auf der Flucht vor der Freiheit. Ein dokumentarisches Hörspiel über die Todesmärsche am Ende des Zweiten Weltkrieges.
Zu Beginn des Jahres 1945 steht Deutschlands Niederlage kurz bevor. Die Ardennenoffensive im Westen ist gescheitert und die Rote Armee rückt unaufhaltsam von Osten heran. Die Alliierten erreichen am 7. März die unzerstörte Rheinbrücke von Remagen und die Heeresgruppe B unter Feldmarschall Model wird am 1. April im Ruhrkessel eingeschlossen und kapituliert kurz darauf. Als Hitler erkennt, dass sein Ziel die Eroberung Europas und der restlichen Welt nicht mehr zu erreichen ist, will er umso verbissener sein anderes Ziel erreichen. Himmler gibt den Befehl, die Konzentrationslager zu räumen und die berüchtigten Todesmärsche, die Tausende von Opfern fordern, beginnen.
Wohin gehen wir? Weißt du es? Ich weiß es nicht, meine kleine Tochter. Ich habe Angst. Sag, ist es schlecht, Angst zu haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe nie in meinem Leben solche Angst gehabt. Noch nie. Ich werde nie wieder solche Angst haben. Hörst du? Nie wieder. Nie wieder. Aber ich möchte wissen, wohin wir gehen. Du weißt es, nicht wahr? Wohin gehen wir? An das Ende der Welt, meine kleine Tochter. Wir gehen an das Ende der Welt.
Antreten zum Appell!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Was passiert jetzt?
Sie kontrollieren nur, wie viele noch da sind, wie jeden Morgen.
Ich bin erst gestern Nacht zusammen mit ein paar anderen hier angekommen.
Lass das! Du darfst hier nie ein Zeichen von Schwäche anmerken lassen. Sonst hast du nicht mehr lange zu leben. Sobald du ausgesondert bist, hast du keine Chance mehr. Keinen, der als nicht arbeitsfähig befunden wurde, haben wir je wieder gesehen.
Das ist ja schrecklich. Es war ja klar, dass diese Schweine nicht so sind, wie sie sich darstellen. Ich heiße übrigens...
Psst, er kommt!
48, 49, 50, 51, 52, 53...
Ich heiße übrigens Sarah. Allerdings hat man mir gestern gesagt, dass ich keinen Namen mehr habe, sondern nur noch die Nummer 347.
12... Du kannst mich aber Hilde nennen.
12? Da bist du ja schon lange hier, nicht wahr?
Zu lange.
Ich bin zum Zusammensetzen von Gewehren eingeteilt. Wo muss ich denn hin?
Komm mit. Sie haben dich in die gleiche Einheit wie mich gesteckt. Das heißt auch, dass wir in der gleichen Baracke schlafen. Nicht, dass wir noch nicht genug wären.
Was soll das heißen?
Dass es mehr Häftlinge als Betten gibt. Wir schlafen alle mindestens zu dritt auf einer Pritsche. Und wenn du zu spät kommst, musst du zwischen Ratten und Dreck auf dem Fußboden schlafen.
Das klingt ja furchtbar. Ist das überall so?
Ja.
Wird das denn nie besser? Hat man überhaupt eine Chance, hier lebendig wieder rauszukommen? Mir hat ein Mann gestern auf dem Transport hierher geraten, mich so schnell wie möglich erschießen zu lassen. Er meinte sogar, die Bewacher bräuchten dafür nicht einmal einen triftigen Grund.
Er hat recht. Ein toter Gefangener mehr oder weniger stört niemanden.
Das ist ja furchtbar.
Es ist einfach so. Wir können nichts daran ändern.
Und wie hast du es dann geschafft, das hier so lange zu überstehen?
Es gibt einmal am Tag etwas zu essen, meist nach der Arbeit. Du solltest immer aufessen, denn es kann gut sein, dass du das nächste Mal nichts zu essen bekommst, weil du dein Arbeitssoll nicht geschafft hast. Schaffst du es allerdings, erhöhen sie es dir automatisch für den nächsten Tag. Pass also auf, dass du es immer gerade so schaffst. Schau den Aufsehern niemals in die Augen und halte dein Kinn gesenkt. Alles andere fassen sie als Rebellion auf und sperren dich ein oder erschießen dich gleich. Wenn sie dir einen Befehl erteilen, musst du ihn augenblicklich befolgen, egal was es ist. Stell keine Fragen und verzieh keine Miene. Und zeige nie ein Zeichen von Schwäche. Schlafe nie zu fest, denn manchmal kommen die Wachen nachts und machen einen Kontrollappell. Und wenn du dann nicht schnell genug aus dem Bett rauskommst, schläfst du für immer. Kurzum, hier herrscht die Willkür und du kannst nur hoffen, dass sie nicht auf dich fällt.
Wer warst du eigentlich, bevor sie dich hierher gebracht haben? Ich war Buchbinderin und habe in der Buchhandlung meiner Eltern gearbeitet. Wir hatten uns in einem Keller eines verlassenen Hauses versteckt.
Ich war Näherin und Kommunistin. Wir sind da. Da ist die Produktionshalle.
Am 1. April 1945 wurde die SS als Sonderorganisation der NSDAP gegründet. Sie unterstand damals der SA und diente zum persönlichen Schutz Adolf Hitlers. Nach dem sogenannten Röhmputsch wurde die SS zu einer selbstständigen Organisation und übernahm damit die komplette Kontrolle über alle Konzentrationslager. Die SS besaß mehrere Unterorganisationen, wie zum Beispiel die Leibstandarte Adolf Hitler, später die Waffen-SS oder eben die Totenkopfverbände. Diese waren es auch, die für die Verbrechen in den KZs verantwortlich waren. Die Aufgabe der Totenkopfverbände in den KZs bestand darin, diese zu verwalten, Angst und Schrecken zu verbreiten und die Vernichtung der Gefangenen vorzunehmen. Wie viele Menschen in den Lagern umkamen, ist nicht bekannt. Dieser Umstand ist dem perfiden Plan der Totenkopfverbände geschuldet, welche versuchten, die genaue Anzahl ihrer Morde geheim zu halten. Beispielsweise gingen Häftlingsnummern in Osteuropa nur bis zur Nummer 20.000. War diese Zahl erreicht, fing man einfach wieder von vorne an. Allein in Auschwitz gab es 4 große und mehrere kleine Krematorien, in denen mehr als 6.000 Leichen verbrannt werden konnten. Viele Schätzungen rechnen mit ca. 2,5 Millionen Toten, aber auch hier schwanken die Zahlen. Die Totenkopfverbände gingen bei ihrer Arbeit mit äußerster Skrupellosigkeit vor. Man täuschte die Gefangenen, die aus den Zügen kamen, man sagte ihnen zum Beispiel, dass sie jetzt geduscht werden würden und sich beeilen sollten, da sonst Kaffee oder Tee kalt werde. Häftlinge, die von dieser Prozedur wussten, wurden von den Wächtern aus der Reihe gezerrt und hinter den Baracken kaltblütig erschossen. Mord, Totschlag, Massenvernichtung. Dies alles war bloßer Alltag für die Wachmannschaften. Doch wer waren diese Männer? Was waren das für Menschen, die in der SS dienten?
Himmler ging davon aus, dass die SS sozusagen die Elite.
Der Historiker Dr. Ulrich Hess lehrt an der Universität Chemnitz und hat mehrere Bücher über sächsische Geschichte verfasst.
Das Germanentum sozusagen sein sollte und dass also die SS natürlich hier auch einen zentralen Platz einnehmen sollte. Also dieses Wechselverhältnis, wie ich es vorhin anzudeuten versuchte, also einerseits Durchsetzung der Ziele des Nationalsozialismus und andererseits natürlich auch die persönlichen Machtambitionen der Führung der SS. Das gilt nicht bloß für Himmler, sondern gilt auch für nachgeordnete Teile der Führerschaft.
Die Voraussetzungen, um in die SS und somit in die Totenkopfverbände zu kommen, waren zu Beginn der NS-Diktatur 1933 noch sehr streng. So mussten Anwärter für den höheren Dienst bei der SS einen arischen Stammbaum bis ins Jahr 1750, eine Körpergröße von über 1,80 und eine gerade Haltung nachweisen können. Nach Ausbruch des Krieges wurden die Voraussetzungen aufgrund von sinkenden Bewerberzahlen herabgesetzt. In der Waffen-SS gab es gegen Ende des Krieges sogar Zwangsrekrutierung. Der Sozialdarwinismus, bei dem die Lehre Charles Darwins über die Evolution missbraucht wurde, diente als Grundlage für die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus. Welche genaue Funktion die Konzentrationslager innerhalb dieses Weltbildes hatten, erklärt Dr. Hess folgendermaßen.
Konzentrationslager haben in den verschiedenen Zeiten eine unterschiedliche Rolle gespielt. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass die frühen Konzentrationslager vor allen Dingen darauf ausgerichtet waren, sozusagen Abschreckung herbeizuführen. Also politische Abschreckung, politische Gegner einzuschüchtern, auch die anderen Teile der Bevölkerung, die sich politisch, die vielleicht schwanken, die vielleicht der Meinung waren, wir wissen nicht, wie wir uns zum Nationalsozialismus verhalten sollen, ihnen eindeutig zu zeigen, also wenn ihr euch gegen die neue politische Herrschaft, staatliche Herrschaft engagiert, droht euch Ähnliches wie den Konzentrationslagerhäftlingen. Wobei das also ja teilweise auch spontane Konzentrationslager waren, also unorganisierte Konzentrationslager, die zum Teil von der SS, zum Teil von der SA eingerichtet worden sind. In der Zeit nach 1939 spielen die Konzentrationslager zunehmend eine Rolle in zweierlei Hinsicht. Zum einen in der Vernichtung der sogenannten rassischen Gegner. Also Rolle der Konzentrationslager, nicht bloß Auschwitz, sondern auch andere, Sachsenhausen, Bergen-Belsen und von anderen uns weniger bekannten wie Riga, ganz zu schweigen. Die spielen also eine ganz wesentliche Rolle bei dem Versuch, jüdische Bevölkerung in Gesamteuropa zu liquidieren. Und das dritte Moment, was dann also ab 1941 immer stärker an Einfluss gewinnt, ist die Tatsache, dass die Konzentrationslager im Grunde genommen Arbeitskräftepotenzial für die deutsche Rüstungsindustrie oder für die deutsche Wirtschaft insgesamt zu mobilisieren hatten, dass sie also auch zur Aufbewahrung dieser zur Bewachung, Aufrechterhaltung und zur Verfügungstellung dieser Arbeitskräfte dienten. Das gilt also vor allen Dingen also für Arbeitskräfte insbesondere aus den osteuropäischen Ländern und dann ab 1944 auch für die italienischen, also sogenannten militärinternierten ehemaligen Kriegsgefangenen, die dann ihren Status verloren haben.
Wir haben gerade einen Befehl von ganz oben reinbekommen.
Raus damit.
Die Franzmänner und die Amis stoßen im Westen immer schneller vor. Wir sollen weg hier. Die dürfen die Häftlinge auf gar keinen Fall in die Hände bekommen. Wir sollen über die Mulde Richtung Osten ziehen. Die Russen sind noch weit weg.
Worauf wartest du denn da noch? Los!
Alle Gefangenen haben sich augenblicklich auf dem Appellplatz einzufinden.
Die Franzmänner und die Amis kommen. Wir werden euch vor ihnen retten. Wer versucht zu fliehen, wird erschossen. Schnauze! Jeder von euch hat eine Decke. Mehr gibt es nicht. Verliert ihr sie, habt ihr Pech. Los jetzt!
Was ist denn jetzt los?
Stell keine Fragen und beeil dich.
Thank you.
Es war April im Jahre 1945, als der Reichsführer SS Heinrich Himmler den Befehl gab, alle Arbeits- und Vernichtungslager zu evakuieren. Denn die alliierten Truppenverbände rückten immer näher und kein KZ-Häftling sollte in die Hände derselben fallen. Sei es nun aus Gründen der Ideologie oder weil man keine Zeugen der Gräueltaten am Leben lassen wollte. Später wollte man die Häftlinge als letztes Druckmittel für Verhandlungen einsetzen, um die eigentlich beschlossene Niederlage doch noch abzuwenden. Genauere Zahlen zu den Toten sind nicht bekannt. So kamen nach Zählung der Alliierten 1000 Menschen auf dem Dachauer Todesmarsch um. Man geht allerdings davon aus, dass es mindestens 3000 waren. Viele davon wurden von den Bürgern der Städte, wo der Todesmarsch vorbeizog, anonym begraben oder die Leichen wurden einfach verbrannt.
Es war also eigentlich ein, ich will es mal etwas ironisch sagen, ein sinnloser und eigentlich auch Leben über Leben gefährdender Verschiebebahnhof. Ja? Also es gibt Häftlingsströme, die eben von, was weiß ich, von Auschwitz nach Buchenwald transportiert worden sind oder zu Fuß teilweise den Weg zurückgelegt haben. In dem Moment, wo sie in Buchenwald eintrafen, gab es einen neuen Befehl. Sie sollten also nach Süddeutschland oder in die heutige Tschechoslowakei, also damalige Tschechoslowakei, überführt werden. Es war im Grunde genommen, also mein Eindruck ist jetzt sehr simpel formuliert, ist eigentlich eher, die Nazis hatten ein riesengroßes Problem, nämlich der Zeugenschaft von Hunderttausenden, von Millionen und waren mit der Frage konfrontiert unter dem Blickwinkel der militärischen Niederlage, wie sollen wir jetzt mit den Zeugen, mit diesen potenziellen Zeugen für Nachkriegsauseinandersetzung mit Deutschland, mit der Führungsspitze, mit dem gesamten Potenzial an Nazis, wie sollen wir eigentlich damit umgehen? Und dass dafür keine Lösung da war. Die Lösung bestand im Grunde genommen in der Vernichtung möglichst vieler. Und das war aber einfach auch aufgrund der militärischen Entwicklung zum Glück nicht mehr durchsetzbar. Also die Bewachung erfolgte weiterhin durch die SS, teilweise auch durch hinzugezogene Wehrmachtssoldaten. Die Verpflegung war im Grunde genommen nicht mehr gewährleistet, wenn man es genau will. Also es war einerseits nicht möglich, noch dazu unter den Bedingungen des Zusammenbruches, des militärischen Zusammenbruches, auch des politischen Zusammenbruchs. Verpflegung, wie sie wenigstens in Konzentrationslager sozusagen gehandhabt worden war, auf diesem Niveau aufrechtzuerhalten. Es ist also oft so, ich kenne also die eine Geschichte hier aus Wurzen-Denitz, wo eben dann einzelne Bauern versucht haben, den Kriegsgefangenen bzw. KZ-Häftlingen in diesem Falle eben zumindest noch ein bisschen Nahrung zuzuschieben, was aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen ist. Also es sind Hunderte, Tausende sind hier auf jeden Fall verhungert auch. Beziehungsweise an körperlicher Schwäche dann zusammengebrochen und umgebracht worden, weil war ja Praxis, dass diejenigen, die nicht mehr in der Lage waren, am Marsch weiter teilzunehmen, dass die also dann ermordet wurden.
Wie der Name schon sagt, wurden die Todesmärsche zu Fuß zurückgelegt. Ab und zu wurden die Gefangenen auch mit dem Zug transportiert. Man sperrte sie, meist zu 100, in Viehwaggons. In den Wagen standen oft zwei Eimer, die tagelang nicht ausgetauscht wurden. Ein leerer für die Notdurft aller Gefangenen und einer mit Wasser. Krankheiten konnten sich bei solchen Zuständen leicht verbreiten und viele der Gefangenen überlebten die Transporte nicht. Es kommt nun die Frage auf, warum die Gefangenen auf den Märschen nicht geflohen sind.
Ich denke, das hängt ein bisschen mit der Gesamtsituation zusammen. Es hängt damit zusammen, dass der größte Teil der Konzentrationslagerhäftlinge war schon sehr lange in Konzentrationslager. Also der gesundheitliche und psychische Zustand war also außerordentlich schlecht. Hinzu kam sicherlich, also ich kann mir versuchen, mir das mal vorzustellen, auch die Angst, denn diese Unsicherheit, die mit dem nahenden Kriegsende verbunden war, einerseits die Hoffnung, ich schaff's bis dahin, hab damit überlebt, diese schlimme Zeit. Und andererseits, mir passiert's vielleicht unter Umständen 5 Minuten vor Schluss, dass ich noch umgebracht werde oder dass ich an Schwäche sterbe. Ich denke, dass das ganz wesentlich dazu beiträgt, dass beigetragen hat, dass es eben nicht Also so eine, was weiß ich, wie man sich vielleicht idealisieren vorstellen könnte, dass die Konzentrationslagerhäftlinge unter Umständen sich auf dem Marsch selber befreit hätten oder sowas. Also das war nicht denkbar. Hinzu kommt zweitens, dass ja die deutsche Bevölkerung vielleicht punktuell mal geholfen hat, Einzelnen. Aber eine Identifizierung sozusagen, das sind arme Opfer, denen müssen wir jetzt helfen, da müssen wir was dafür tun, die müssen wir unter Umständen schützen. Diese Haltung war natürlich auch nicht da. Also die war aufgrund der Prägung durch 12 Jahre Nationalsozialismus nicht da, die war aufgrund der Tatsache nicht da, dass der Krieg zu Ende ging, dass auch die deutsche Bevölkerung natürlich diese Unsicherheit gespürt hat. Wir brauchen bloß daran denken, wie viele Deserteure in dieser Zeit oder vermeintliche Deserteure hingerichtet worden sind, ermordet worden sind. Man spricht von einer Zahl von 10.000 bis 12.000 etwa für 1945. Und gerade die Verbände, SS-Verbände, waren am Schluss des Krieges sehr schnell dabei. Unter Umständen dann eben auch Leute, die sich nicht entsprechend ihren Vorstellungen verhielten, zu bestrafen und zu ermorden.
Es wird in ein paar Stunden dunkel und wir kommen nicht sonderlich schnell voran. Wir haben es gerade bis Machen geschafft. Wie soll es weitergehen?
Laut Befehl, Richtung Wurzen. Zwischen Bennewitz und Wurzen führt eine Brücke über die Mulde. Und der Befehl lautet, sie zu überqueren. Viel weiter werden es diese Kriecher nicht schaffen. Wir werden das Nachtlager auf den Muldenwiesen errichten lassen.
Und danach?
Der Befehl lautet, in Richtung Osten zu gehen. Die Russen sind noch lange nicht so weit. Und vielleicht schaffen es unsere Kameraden, sie zurückzudrängen.
Das meinst du doch nicht ernst. Unsere Kameraden sind ausgelaugt. Die Russen haben uns fertig gemacht, wie damals Napoleon. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann und wer uns zuerst überrennt. Die Russen marschieren von Osten jeden Tag weiter und die Franzmänner und die Amis kommen von Westen. Und dann noch dieser verdammte Luftkrieg. All unsere Städte liegen in Schutt und Asche.
Und was sollen wir deiner Meinung nach machen? Befehl ist Befehl. Dem Führer wird schon etwas einfallen.
Das kann ich nur hoffen. Bisher hat uns der Führer immer gute Befehle gegeben. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir so kurz vor dem Ziel doch von den Juden besiegt werden sollten.
Sei doch nicht so naiv. Das sind doch nicht nur die Juden. Die haben das doch alles nur eingefädelt. Lassen aber, wie immer schon, andere die Drecksarbeit machen. Judenfreunde, Kommunisten und Bolschewiki, die ganze verdammte Welt hat sich gegen uns verschworen. Doch letzten Endes werden wir gewinnen. Das Blatt wird sich wenden und der Sieg wird auf der Seite der Stärkeren stehen.
Hm, Ich vertraue da lieber auf die Stärken meines Volkes. Wenn uns einer retten kann, dann nur wir selbst. Schau dir doch dieses Gesindel hier an. Und dann schau uns an. Da ist doch klar, wer der Stärkere ist.
Den ganzen Tag schleppen wir uns jetzt schon diese Straße entlang. Sarah ist weg. Ich habe sie aus den Augen verloren, als im Brandes eine Gruppe anderer Häftlinge zu uns getrieben wurde. Sie sagen, wir fliehen in Richtung Osten, weg von der Westfront. Aber von Osten kommen sie doch auch. Ich hoffe nur, sie finden uns bald und holen uns hier weg. Manchmal möchte man schon fast glauben, dass es besser wäre, tot zu sein. Ich hoffe nur, dass es nicht Sarah war, die sie in Machern einfach so am Straßenrand erschossen haben. Aber am Ende erschießen sie uns ja sowieso alle. Es spielt keine Rolle mehr.
Nach dem Vorstoß der Roten Armee und der Alliierten wurde die SS zu überstürzter Eile bei der Räumung der Arbeitslager veranlasst. Und das Chaos der letzten Kriegstage erreichte auch das Muldental in Sachsen. Als die Amerikaner am 13. April 1945 die Stadt Weißenfels erreichten, wurde der größte Teil der nahegelegenen Leipziger Lager evakuiert. Zu den unzähligen Marschkolonnen, die auch in diesen Tagen durch das Muldental und das Leipziger Land zogen, gehörten mehrere tausend Häftlinge des damaligen Leipziger Rüstungsbetriebes Hasag. Von den Lagern führten die Wege zur Hauptroute der damaligen Fernverkehrsstraße F6. Das vorgegebene Ziel war die kürzeste Überquerung der Mulde. Nach mehr als 30 Kilometern machte der Marsch den ersten Halt in Bennewitz und auf den Muldenwiesen. Nach einer kalten und kurzen Nacht marschierten einige Kolonnen am 14. April durch die Stadt Wurzen. Die Route führte durch den Krostigall, Beethovenstraße und die Dresdner Straße durch die Stadt hindurch und weiter in Richtung Oschatz. Spätestens an diesem Tag wurden auch für die Wurzener Bevölkerung die Schrecken des Holocaust sichtbar. Die Wurzener Bürgerin Frau Fickel hat den Todesmarsch durch Wurzen als Jugendliche beobachtet.
Wir wohnten in der Dresdner Straße und ich hatte aus dem Fenster geschaut, weil unter der Bevölkerung davon gesprochen wurde, dass die Frauen aus KZs hierher alle kommen. Und da kam ein Zug KZ-Frauen die Dresdner Straße rein und ging die heutige Goethestraße runter. Wohin wussten wir damals nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und von Freundinnen habe ich gehört, dass auch den Reutscher Weg rein solche Züge gekommen sind. Später haben wir dann erfahren, dass die Frauen alle in der Kaserne in Wurzen gesammelt wurden und von dort aus in ihre Heimat transportiert worden sind. Und zwar wurden wir aufgefordert, die Kaserne danach sauber zu machen und von Aufsichtspersonal, ich war damals 16 Jahre, kann ich heute nicht mehr sagen, wer das war, wurde uns erzählt, dass diese Frauen eben von hier in ihre Heimatländer geschafft worden sind.
Aber bereits vorher war die Gegenwart von Zwangsarbeitern schreckliche Normalität. Viele ausländische Zivilisten, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge arbeiteten als sogenannte Fremd-, Zivil- oder Ostarbeiter schon vor den Todesmärschen in deutschen Städten. So auch in Wurzen.
Ja, und zwar, wir haben ja solche Arbeiter gesehen, die waren im Hotel Victoria untergebracht und dann in Baracken am Doktorteich. Die wurden ja zu Arbeiten eingesetzt und da hat man sie schon gesehen. Zum Beispiel, wir hatten damals noch eine große Aschegrube, wo die Asche entleert wurde vom Ofenheizen. Da kam so ein alter Mann, der die dann mit ausschippen musste. Der war so entsetzlich, also in einem bedauerlichen Zustand, in alten Sachen. Und meine Mutter, die hat dann, solche Leute wurden ja immer mal eingesetzt, wenn solche Arbeiten waren, die hat dann immer versucht, von unserem bisschen Brot noch ein Stück abzugeben und ihm das zuzustecken. Ich habe immer in tausend Ängsten geschwebt, dass das ja niemand sah, weil das ja wirklich streng geahndet wurde. Wie gesagt, ich ging ja noch in die Schule. Es wurde immer gedroht, sich mit diesen Fremdarbeitern nicht einzulassen, dass das ziemliche Strafen nach sich führen würde. Und ich habe da einmal, als ich zur Schule ging, ein junges Mädchen gesehen, das wurde auf einem Pferdewagen durch die August-Bebel-Straße gefahren. Man hatte ihr die Haare abgeschnitten und ein Schild angebracht, dass sie sich mit einem Fremdarbeiter eingelassen hatte. Also das sollte ein Abschreckungsbeispiel für die Bevölkerung sein, wie eben da verfahren wird.
Auch der heute 76-jährige Rolf Nikolaus war im April 1945 Augenzeuge, als einer der Todesmärsche in der Region sich von Taucher in Richtung Wurzen bewegte.
Ich selbst habe einen sogenannten Todesmarsch auch miterlebt, und zwar in Büschau. Das war ein Marsch mit jungen Männern. Die waren noch beim Marschieren noch relativ frisch, das muss man so sagen, und der Marsch war sehr flott. Und diese Auswirkung, wo diese Evakuierungsmärsche zum Todesmärschen geworden sind, ging dann später los. Das heißt also, dass im Nachhinein die ersten Opfer zu verzeichnen waren. Wir haben zum Beispiel in Machern eine junge Frau, die Opfer dieses Marsches wurde. Sie war erschöpft, konnte nicht weiter. SS machte kurzen Prozess, wurde erschossen.
Schon seit den 70er Jahren beschäftigt sich Rolf Nikolaus intensiv mit dem Thema Todesmärsche und ist seit fast 10 Jahren in einer Initiativgruppe tätig, die alljährliche Gedenkveranstaltungen und Ausstellungen organisiert. Und so kann er auch von den wenigen Momenten der Hilfe berichten, die einigen Häftlingen zuteil geworden ist.
Es hat natürlich auch solche Begegnungen gegeben, wie zum Beispiel in Büschau, wo ein Bauer dabei war, neue Kartoffeln zu legen. Und da kam dort Marsch vorbei und da waren Franzosen dabei und auch andere, die nach Kartoffeln gebettelt haben, und der Bauer hat dort auch eine bestimmte Menge, kleinere Menge Kartoffeln hingeschüttet, die sie sich aufgelesen haben. Und die haben sie sich angenommen, und die Wachmannschaften durften es natürlich nicht sehen. Das sind natürlich auch Möglichkeiten gewesen, wie den Leuten geholfen wurde und wie sie auch die Hilfe angenommen haben.
Hilde, Hilde! Da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst am Straßenrand liegen geblieben.
Da wäre ich nicht die Einzige gewesen.
Und trotzdem bin ich froh, dass du noch lebst. Sie haben schon so viele erschossen, die einfach nicht weiterlaufen konnten. Sie wurden einfach am Straßenrand liegen gelassen. Einfach so.
Du siehst furchtbar aus. Hast du Hunger? Hast du etwas zu essen bekommen?
Nein, aber dafür habe ich diese Nacht weniger gefroren als andere. Eine Gruppe anderer Häftlinge hatte ihr Nachtlager direkt neben unserem. Sie hatten 2 Decken pro Person und teilten dann mit uns.
Es gibt also doch noch anständige Menschen.
Sieh mal, da am Rand stehen 2 Mädchen und sie haben Einkaufstaschen bei sich.
Wo? Ich sehe niemanden.
Da, vor den Toren von diesem Gebäude. Einige haben vorhin gesagt, es sei eine Keksfabrik.
Dann muss das hier Wurzen sein. Die einzigste Keksfabrik in der Nähe von Leipzig steht in Wurzen. Also hier.
Was die Mädchen sich wohl denken, wenn sie uns sehen? Ob die von den Lagern und ihren Massengräbern wissen?
Also so, wie sie dreinschauen, haben sie nicht die leiseste Ahnung.
Es scheint so. Schau, die haben etwas zu essen in ihren Beuteln. Ob die uns was geben wollen?
Wollen vielleicht, aber dürfen nicht. Ich an ihrer Stelle hätte Angst. Die Wachen werden sie schon bei dem Versuch erschießen.
So schlimm ist es bestimmt nicht. Die Soldaten sehen selber absolut fertig aus. Und sie sind doch auch nur Menschen.
Mensch, Mädchen, lass es lieber bleiben. Das ist zu riskant.
Ach was, der Krieg ist fast vorbei. Das wissen auch die Soldaten. Und ich habe solchen Hunger.
Nein, Sarah, bleib hier. Du rennst in dein Verderben.
Es sprachen Martin Köhler, Lars Kleve, Peter Kroker, Dana Gnedel, Katja Gnedel und Sebastian Koch. Redaktion Martin Köhler, William Pietrasik, Franzi Richter und Katja Gnedel. Schnitt Sebastian Koch. Eine Koproduktion zwischen dem Netzwerk für demokratische Kulturwurzen und Radio Blau Leipzig.